Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich konnte es kaum abwarten, heute wieder in den Text hineinzusteigen, gerade weil ich mitgekriegt habe, dass letztes Mal einige Sachen etwas vielleicht komplizierter waren oder ich einfache Sache kompliziert gemacht habe. Dafür könnt ihr auch beten, dass Gott mir hilft, einfache Dinge einfach zu lassen und komplizierte Dinge leichter. Also, kommen wir hinein in den Text. Ich möchte erstmal den Text lesen von Vers 13 bis Vers 18. Gesundheit. Von Vers 13 bis Vers 18. Darum, lasst uns nicht mehr einander richten, sondern das richtet vielmehr, dass dem Bruder weder ein Anstoß noch ein Ärgernis in den Weg gestellt wird. Ich weiß und bin überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts an und für sich unrein ist, sondern es ist nur für den unrein, der etwas für unrein hält. Wenn aber dein Bruder um einer oder um deiner Speise betrübt wird, so wandelst du nicht mehr gemäß der Liebe. Verdirb mit deiner Speise nicht denjenigen, für den Christus gestorben ist. So soll nun euer Bestes nicht verlästert werden. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Gott dient, der ist Gott wohlgefällig und auch von den Menschen geschätzt. Verzeihung, also es halt immer noch. Vielleicht kann man da, wenn es nötig ist, kann ich auch lauter reden. Danke. Also, wir betrachteten, hier werden wir aufgefordert zum richtigen Richten. Und wir haben uns angeguckt, an wen der Text gerichtet ist, dass es sich an den Schwachen richtet. Und vielleicht kamen einige in Verlegenheit oder auch in Verwirrung, dass ich auch die Starken mit eingebunden habe. Das möchte ich durch ein Beispiel nochmal klären, damit wir wirklich sicher sind im Text. Dieser Text richtet sich an die Schwachen und nicht als erstes an die Starken. Warum? Als erstes, was ich letztes Mal erwähnt habe, ist, warum es sich an die Schwachen, an die Starken, also an die Schwachen richtet, aber die Starken nicht ausklingt. Ja, dass du, wenn du denkst, du bist der Starke, dich nicht einfach hinsetzen kannst, sagst, okay, mein lieber Bruder, und dann denkst du an XY, das ist für dich. Also als erstes, warum du dich nicht ausklinken kannst, obwohl es für den Schwachen ist, dass jeder von uns, auch du als Starker, schwach handeln kannst. Und wenn du schwach handelst, wenn du so handelst wie der Schwache, dann ist der Text auch für dich, okay? Das ist das Erste. Das Zweite ist die Vorbildfunktion. Aus diesem Grund kannst du dich auch nicht ausklinken. Jeder von uns Eltern hat seinen Kindern, besonders den Kleinen, schon dutzendmal gesagt, patsch nicht mit den Fingern auf die Fenster oder patsch nicht das Glas an. Hör auf. Und wir richten uns an die kleinen Kinder. Bedeutet das, dass die großen Kinder das dürfen? Bedeutet das, dass die Erwachsenen das dürfen? Nein, trotzdem richten wir uns an die kleinen Kinder. Und die Botschaft ist an die kleinen Kinder gerichtet. Das heißt aber nicht, dass die Großen ausgeklammert werden. Genauso dieser Text. Es ist kein Widerspruch, wenn wir sagen, der Text richtet sich an die Schwachen. Und trotzdem kann der Starke sich nicht ausklinken. Ich hoffe, dass einem jeden das hilfreich ist. Also, wir betrachteten, was ein Anstoß ist. Wir betrachteten, was ein Skandalon ist. Ein Skandalon, für diejenigen, die nicht dabei waren, ist viel schlimmer wie ein Anstoß. Ein Skandalon ist heimlich. Ein Skandalon ist tückisch. Also das, was übersetzt wird in deiner Bibel als Ärgernis. Es ist eine Falle. Und die geschieht immer mit der Präsentation des Guten. Man bietet etwas Gutes dar und nachher ist es aber eine Falle, ein Fallstrick. Ein Beispiel dazu. Also es ist ein gutes Ziel, aber der Weg zu diesem Ziel ist verkehrt. Denkt ihr an Saul, wo Gott ihm den Auftrag gibt, die Amalekiter auszurotten? Und Saul geht hin und er erfüllt diesen Auftrag. Und Gott hat gesagt, nicht nur, dass er das Volk ausrotten soll, sondern alles, alles, samt Mensch und Tier. Und er geht hin und holt die Tiere, die guten, die fetten Tiere mit. Wisst ihr wozu? Warum? Wieso? Weshalb? Für Gott, zum Opfern. Also er hatte den Auftrag bekommen, aber er nimmt es, sein Ziel, Gott zu opfern, war ja gut. Es war ja nicht verkehrt, es war ja nicht schlecht, aber der Weg dahin, das, was er gemacht hat, das war verkehrt. Also Skandalon ist etwas, was sich gut anhört, was richtig klingt, aber auf dem falschen Weg ist, was in der Tat eine Falle ist. Und ich denke an so viele Sachen im christlichen Leben, dass wirklich ein Skandalon sein kann. Eins, was ihr alle kennt, zum Beispiel, wenn du deinen Nächsten lieben willst, dieser Gedanke ist so breit mittlerweile vertreten, vertrampelt. Wenn du deinen Nächsten lieben willst, ja, dann musst du dich erstmal selbst lieben. Du musst dich selbst annehmen, damit du wirklich den anderen lieben kannst. Das ist Skandalon. Das ist eine Falle. Das Ziel ist richtig, aber der Weg dahin ist verkehrt. Und man kann eine Sache schmackhaft vorbringen, gut vorbringen. Und das ist genau, wo der Text uns hinführt und aufzeigt. Ihr Leben, passt auf, dass ihr nicht einen sichtbaren Anstoß legt, aber auch kein Skandalon. Also, und jetzt zeigt der Schritt uns auf, wie sind die ersten Schritte im Text für das richtige Richten. Und das sahen wir auch letzte Mal. Für das richtige Richten als erstes ablegen. Was sollen wir ablegen? Wir befinden uns in Vers 14. Ich weiß und bin überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts an und für sich unrein ist. Was spricht der Text hier bitteschön vom Ablegen? Hier geht der Text auf das Denken des Schwachen ein, auf sein Problem, das als allererstes in seinem Denken stattfindet, in seiner Vorstellung, in seiner Sichtweise, und die gilt es abzulegen. Und Gott zeigt uns hier dieses Bild von unrein. Ja? Wieso springt er jetzt auf einmal und spricht von unrein und oder rein? Nichts im Text davor hat unrein oder rein angesprochen. Weil er hier das Bild aufzeigen möchte, dass jeder zur damaligen Zeit und der Kenner der Schrift weiß, was mit rein und unrein in Verbindung steht. Ich möchte euch hinführen zu Haggai. Da haben wir ein sehr gutes Bild, das es beschreibt. In Kurz und Knappheit. Haggai Kapitel 2, Vers 13. Da sprach Haggai, wenn aber jemand, der sich an einer Leiche verunreinigt hat, das heißt, eine Leiche anfassen würde, ja. Also an einer Leiche verunreinigt hat, eines von diesen Dingen anrührt, wird es dadurch unrein, also wird die Person unrein, und die Priester antworten und sprachen, es wird unrein. Da antwortete Haggai und sprach, ebenso ist auch dieses Volk und diese Nation vor mir, spricht der Herr, so ist jedes Werk ihrer Hände, und was sie dort opfern, ist unrein. Das Bild der Unreinheit ist wie folge: Wenn einer, der unrein ist, etwas anfasst, etwas greift, dann wird diese Sache unrein. Und das bringt er als Bild da, guck mal, eine Person eine Leiche anfasst. Die Person ist nicht unrein zu diesem Augenblick. Es fasst diese Leiche an und dann wird diese Person unrein. Die Person hat sich verunreinigt durch die unreine Leiche. Das Bild ist also das Unreine verunreinigt, verdreckt, verschmutzt das Reine. Und dieses Bild bringt er hier auf. Warum? Haggai Kapitel 2 von Vers 13. Warum bringt er dieses Bild? Was ist das Problem des Schwachen? der Schwache, er sieht, wenn ich diesen Tag jetzt nicht heilige, wenn ich dieses esse, dann mache ich mich unrein. Unreinheit hat einen bildlichen Sinn der Trennung von Gott. Ja? Wenn ich das mache, dann werde ich von Gott getrennt. Dann werde ich von der Wohlgefälligkeit Gottes getrennt. Also unrein zu sein bedeutet Trennung von Gott. Und das ist, was hier wiedergegeben wird. Der Unrein, dieser Schwache, er sieht das, wenn ich das mache, dann trennt mich das von Gott. Und aus dieser Perspektive des Schwachen ist es doch korrekt, wenn er den anderen richtet, der es tut, weil in seiner Vorstellung ist, oh, das trennt ihn von Gott. Wenn du das machst, das trennt. Ist das nicht eine logische Schlussfolgerung? Amen. Das ist logisch. Für den Schwachen ist das so deutlich. Und deswegen zeigt Gott hier dem Schwachen auf, hör mal zu. Hier musst du etwas ablegen. Deine Denkweise, deine Vorstellung muss abgelegt werden. Und zwar, dass du verstehst, was unrein ist und was nicht. Dass die Sache an und für sich nicht unrein ist. Okay? Die Unreinheit kommt nicht von dieser Sache, sondern die Unreinheit kommt von dir als Person. Wenn du unrein bist, dann ist alles, was du anfasst, sozusagen, das wird verunreinigt. Ja, wenn du an eine Sache als Unreiner drangehst, dann verunreinigst du die Sache. Die Sache ist an und für sich nicht unrein, ja, sondern das Problem liegt bei dir. Du musst als erstes ablegen. Also, ich weiß, Vers 14, und bin überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts an und für sich unrein ist, sondern es ist nur für den unrein, der es für unrein hält. Okay, und jetzt, wo er sagt, das falsche Denken musst du ablegen, aber das richtige Denken musst du anlegen. Und hier gehen wir im Text weiter. Hier geht es jetzt um das Anlegen. Vers 15. Wenn aber dein Bruder um einer oder um deiner Speise willen betrübt wird, so wandelst du nicht mehr gemäß der Liebe. Verdirb mit deiner Speise nicht denjenigen, für den Christus gestorben ist. Bevor jetzt aufgedeckt wird, was wir anzulegen haben, klärt er nochmal die Situation auf. Er führt dem Schwachen das nochmal vor die Augen. Er führt dir und mir die Tatsache nochmal vor die Augen, was hier wirklich geschieht. Guckt mal, wenn aber dein Bruder um deiner Speise willen betrübt wird, so wandelst du nicht mehr gemäß der Liebe. Das ist so simpel, okay? Das ist einer von den Kindern, einer, der im Kindergarten ist, von klein auf, er versteht diese Sprache. Hör mal zu, wenn du deinem Nächsten etwas Böses tust, wenn du ihn betrübst, ja, handelst du dann nach der Liebe? Ist das lieb, Josh? Ist das lieb, wenn man jemanden betrübt? Nein! Woher weiß er das? Das ist so einfach, das versteht ein Kind. Und das ist notwendig, dass Gott hier mit dieser Sprache zu dem Schwachen ankommt. Das versteht jeder, das versteht auch der Schwache. Und er sagt, guck mal, wenn du deinen Nächsten betrübst, ja, wo hab ich ihn denn betrübt, sagst du oder sagt er. Wo? Du hast ihm einen Anstoß gegeben? Als erstes noch hast du ihn gerichtet, okay? Du hast ihn verurteilt. Du hast ihn als unrein hingestellt, als einer, der von Gott getrennt wird, wenn er dies macht. Du hast ihn gerichtet. Zweitens, du hast ihm einen Anstoß gegeben. Drittens, du hast ihm eine Falle gestellt. Ist das keine Ursache für ein Betrübnis? Oh ja, du hast ihn betrübt. Und hier weist er hin, das ist nicht Liebe. Okay? Das, was du gemacht hast, ist ganz einfach und das ist nicht Liebe. Wir erinnern uns an das größte Gebot, wo ein Schriftgelehrter zu Jesus kommt und ihn gefragt hat, Herr, was ist das größte Gebot? So antwortete Jesus: Schama Israel, also höre Israel. Ja, dieses größte Gebot, höre Israel, das erste Gebot unter allen ist, höre Israel. Markus 12, Vers 29. Der Herr, unser Gott, ist Herr allein. Und du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Dies ist das erste Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Nämlich, dass du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als dies ist kein anderes Gebot. Das ist das erste Gebot und gegen das erste Gebot hast du verstoßen, wenn du deinen Bruder gerichtet hast, wenn du ihm einen Anstoß gelegt hast und wenn du ihm sogar eine Falle gestellt hast, mit einem guten Ziel, mit einer guten Absicht, aber eine Falle. Wir wissen, warum, das haben wir auch letztes Mal betrachtet, worin die Falle sich entpuppt beim Schwachen gegenüber dem Starken. Okay, also das ist, sehen wir diese Situation hier. Er geht weiter. Verdirb mit deiner Speise nicht denjenigen, für den Christus gestorben ist. Verdirb mit deiner Speise oder verdirb mit der Speise. Im griechischen Text fällt dieses was wir jetzt hier haben, verdirb mit deiner oder mit einer Speise weg. Das gibt es nicht. Es ist einfach, verdirb mit der Speise. Ja, verdirb mit der Speise. Verdirb nicht mit diesem, dass du das aufbringst, diese Speisensache oder auch das Verzichten oder das Einhalten von Tage könnte man hier genauso reinstellen. Mit diesen Dingen, die du aufbringst, verdirb nicht den, für den Christus gestorben ist. Nun, in welch einer Hinsicht kann der Schwache den Starken verderben? In welch einer Hinsicht kann das zum Verderben werden? Es ist ein starker Ausdruck. Es ist sogar so stark, so ein starker Ausdruck, dass es für die ewige Verdammnis gebraucht wird. Wie kann jetzt der Schwache den Starken verderben? Ich möchte euch durch ein paar Beispiele aufzeigen, wie die Schrift dieses Wort Verderben aufzeigt, damit wir wissen, was es hier in diesem Text bedeutet. Also, wie kann er den Starken verderben? Verdirb nicht mit der Speise. Als erstes Beispiel, guckt mal, Matthäus 2, Vers 13. Ich werde es nicht lesen. Matthäus 2, Vers 13 geht es darum, wo die Kinder getötet werden, wo Jesus geboren wird und das Gebot ausgeht, dass alle Kinder getötet werden. Also das getötet werden ist das gleiche Wort verderben, also das Leben nehmen. Zweitens Matthäus 12, Vers 14. Da heißt es, da gingen die Pharisäer hinaus und hielten Rat gegen ihn, gegen Jesus, wie sie ihn umbringen. Wieder der gleiche Gedanken von töten. Oder auch Matthäus 8, Vers 25, wo Jesus mit den Jüngern im Boot sitzt und die Wellen so groß werden, dass sie ins Boot hineinkommen. Da sprechen die Jünger genauso. Herr, wir verderben, also wir kommen um. Es ist erstmal, es wird verwendet, dieser Begriff, um zu töten. Also das Verderben, Umkommen. Zweitens wird es aber gebraucht, nicht so stark, dass der leibliche Tod damit gemeint ist, sondern ich lese am besten, Matthäus 5, Vers 29. Hier geht es um Trennung. Matthäus 5, Vers 29. Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir, denn es ist besser für dich, dass du dass eins deiner Glieder verloren geht, verdirbt, ja, dass eins von den Gliedern verloren geht, als dass der ganze Leib in die Hölle geworfen wird. Oder auch in Matthäus 9, Vers 17 heißt es, man füllt doch nicht neuen Wein alte Schläuche, sonst zerreißt der Wein die Schläuche und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben, also gehen kaputt. Das ist der Ausdruck. Es ist auf jeden Fall ein starker Ausdruck, der eine Trennung bis hin zum Tod bezeichnet. Und genau das werden wir hier wiederfinden. In diesem Beispiel. wie und was geschieht zwischen diesen zwei Parteien. Wenn wir sagen, hier ist der Starke und hier ist der Schwache, der jetzt diesem Starken einen Anstoß gibt, der ihn richtet. Was geschieht zwischen diesen zwei Parteien? Als allererstes haben wir gesehen im Text, dieser, der Starke, er wird betrübt. Das ist auf seiner Seite. Auf seiner Seite ist Betrübnis. Auf der Seite des Schwachen aber ist Verderben, in dem Sinn, dass er den Bruder verloren hat. Wenn der Schwache so weiterfährt, wenn er das praktiziert, verliert er den Bruder. Der Bruder stirbt für ihn. Nicht, dass der Bruder tatsächlich stirbt. Also, wenn du schwach bist und etwas machst, du kannst deinen Bruder deswegen nicht umbringen. Okay? Du kannst ihn auch deswegen nicht auf einmal verlieren, dass du ihn nicht mehr findest. Er ist vielleicht jeden Tag immer wieder da, du siehst ihn. Aber auf der Seite des Starken sehen wir im Text, er ist betrübt. Auf der Seite des Schwachen sehen wir, da geschieht Trennung. Da ist sozusagen der Tod dazwischen gekommen. Die sind getrennt. Und in so einer Situation ist es nicht gut, ist nicht hilfreich und ist keine Versöhnung möglich. Aus diesem Grund haben wir jetzt hier dieses starke Beispiel, wie Liebe geübt werden soll, wie Versöhnung geübt werden soll, wie der Umgang mit diesem Stärkeren, der sich Dinge erlaubt, geübt werden soll. Und zwar, ich lese nochmal, verdirb mit deiner Speise nicht denjenigen, für den Christus gestorben ist. Er bringt hier Christus hinein in den Kontext und sagt, guck mal, Christus in seiner Herrlichkeit, geh zu Philipper Kapitel 2, seh die Herrlichkeit des Christus in Philipper Kapitel 2, seh, was Christus alles beiseite gelegt hat, wie er sich des Menschen angenommen hat. Christus hat diesen Starken angenommen. Kommt euch dieser Satz bekannt vor? Kurz davor, im gleichen Kapitel, hat er zu dem Schwachen das schon mal gesagt. Christus, Gott hat ihn angenommen. Hier verweist er wieder darauf hin und sagt, guck mal, du verdirbst, du tötest sozusagen die Beziehung zwischen dem Starken und dir. Du betrübst ihn und hier entsteht eine Kluft. Du handelst nicht so wie Christus. Christus hat für ihn bezahlt. Christus hat sich hingegeben, um diesen Starken zu erlösen und zu erkaufen. Also, hier geschieht das Anziehen. Was soll angezogen werden? Das Bild Christi. Das Handeln Christi. Wenn zuerst es gab, das falsche Denken abzulegen, die falsche Vorstellung über rein und unrein und die biblische Vorstellung anzunehmen, so sehen wir, in welchem Behälter, in welchem Kleid, in dem Bild Christi, das sollst du anziehen, die Liebe. Du handelst nicht mehr gemäß der Liebe, wenn du so lebst, so handelst. Und jetzt kommt als drittes, werde aktiv. Also ablegen, anlegen, aktiv werden. Vers 16, so soll nun euer Bestes nicht verlästert werden. Hier ist die, man könnte auch sagen, auch eine Schlussfolgerung. So soll nun das Beste nicht mehr verlästert werden. Was ist das Beste? Es geht hier um das Beste des Schwachen. Was hat er für ein Bestes? Um welches Beste geht es hier? Also, als erstes Begriffserklärung. Das Beste von der Schrift aus ist einfach Gute. Also etwas Gutes. Im Gegensatz zum Bösen. Eine gute Tat. Ja, das ist etwas Gutes. Gute Gaben. Alle guten und vollkommenen Gaben, sagt Jakobus, kommen vom Vater des Lichts. Also es sind gute Taten, gute Gaben. Es kann alles Mögliche sein, was gut ist. Lass dein Gutes nicht verlästert werden. Das richtet sich zum Schwachen. Er soll das Gute, was er hat, nicht verlästern lassen. Was ist sein Gutes? Wir blättern zurück zum Text. Was war sein Gutes? Was wurde aufgezeigt? Warum? Was waren seine Motive? Was waren seine Ziele? Was war gut? Er hat es für den Herrn getan. Das Ziel war, der Schwache hat verzichtet für den Herrn. Er hat alles, er war bereit, Sachen wegzulegen und all das Gute nicht zu genießen. Das ist gut. Das ist keineswegs schlecht. Wenn einer lernt zu verzichten für den Herrn, dann ist das gut. Und jetzt heißt es hier, lass das Gute nicht verlästert werden. Okay, jetzt soll ich aktiv werden. Am besten, ich gehe hin und bam, bam, bam. Ja, dann wird er das nie wieder machen. Er wird mein Gutes nie wieder verlästern. Okay, oder ich lese dem mal so die Leviten. Oder ich zeige mal so seine Fehler auf. Dann vergisst er das für immer und ewig. Also er kommt nicht mehr. Wie bitteschön sollst du, soll ich, soll der Schwache das Gute nicht mehr das machen, dass das Gute nicht mehr verlästert wird. Als erstes, wer ist derjenige überhaupt, der lästert? Wieder zurück zum Text. Wer verachtet? Wer ist derjenige, der verachtet? Der Starke. Das haben wir im Text davor gesehen. Also, hier geht es um die Attacke. Der Schwache soll sich nicht mehr verlästern lassen von dem Schwachen. Wie soll das geschehen? Und um das zu zeigen, wenn ihr euch vorstellt, hier ist eigentlich ein Kampf. Hier ist der Starke, hier ist der Schwache. Der Starke, er verachtet. Ja? Der Schwache, er richtet. Und so sind sie hier am Kämpfen, am Ringen. Irgendwo auf der Straße, irgendwo auf der Ecke sind sie da am Ringen. Und der Schwache, er will jetzt diesen Text befolgen. Er will da herauskommen von der Verachtung des Starken. Okay? Er braucht jetzt einen guten Trick. Er braucht jetzt eine gute Anweisung, wer diesen Starken, er ist ja schwächer. Er muss ihn mit einem Trick irgendwie zur Seite kriegen. Wie sieht dieser Trick aus? Und der Text führt uns, und auf einmal sehen wir, oh, das ist aber ein komischer Trick. Worum geht es hier? Hier sind diese zwei am Kämpfen. Irgendwo liegen sie, wälzen sie sich vielleicht im Dreck. Und sie werden aufgehoben und auf das Podest gestellt. Sie werden aufgehoben und in das Rampenlicht gestellt. Sie werden emporgehoben, so dass sie auf einmal einen Überblick haben. Ihr Denken wird angesprochen, wie auch davor. Und zwar ihr Denken wird jetzt auf das Königtum gerichtet. Also die Blicke, der Trick, könnte man auch sagen, liegt darin, dass man hier, die wälzen sich ineinander und dass die Sicht voneinander mal gelöst wird und auf das Königreich gerichtet wird. Also, Vers 17. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Er richtet den Blick auf das Reich Gottes. Wisst ihr, dass diejenigen, die sich da am Bekämpfen sind, die haben das vergessen. Sie denken, sie sind für sich alleine. Irgendwo ist der Kampf zwischen dir und mir. Was hat das bitteschön mit dem Reich zu tun? Was hat es bitteschön mit irgendjemand anders zu tun? Das ist ein Problem zwischen dem Kerl und mir. Er verachtet mich und ich richte ihn. Okay? Und Gott sagt, nein, die Hilfe, die du bekommst, der Trick, wie du dein Gutes nicht mehr verlästern lässt, bringe ich dich erstmal auf das Podium. Ich bringe dich auf den Platz, wo du in das Reich sehen kannst. Wo du in das Königreich reinschauen kannst und gucken, wie es sich verhält, wie es funktioniert, wie die Strategien, was für das Königreich wichtig ist und was nicht. Also, er bringt die Gedanken des Schwachen als erstes zum Königreich. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Was für ein Königreich ist es, das hier so hilfreich sein kann, dass es dem Schwachen hilft, herauszukommen aus dieser Zange der Verachtung, der Verspottung. Es ist das Königreich, wovon unser Herr Jesus angefangen hat und gepredigt hat von Anfang an. Denkt ihr daran, dass wo Jesus seinen Dienst angefangen hat, was sind fast die ersten Worte, die uns wiedergegeben werden? Es sind die Worte des Königreichs. Markus 1, Vers 15. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Er sagt zu ihnen, das Reich Gottes ist nahe. Das heißt, das Ding, okay? Er sagt noch nicht, was es ist. Aber wenn wir das, sagen wir mal, als ein Ding bezeichnen, das Ding, was das Reich Gottes ist, ist nahe gekommen. Was ist denn das für ein Königreich? Ein bisschen später werden wir wiederfinden, in Markus 12, Vers 34 heißt es, und da Jesus sah, dass er verständig geantwortet hatte, das ist genau dieser Schriftgelehrte, den wir auch schon davor betrachtet haben, der die richtige Antwort gegeben hat, da sagt Jesus zu ihm, dass er vernünftig geantwortet hatte, da sprach er zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Was ist denn dieses Reich Gottes? In Matthäus 12, Vers 28 sagt Jesus, wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Okay? Also ist es etwas, wo die Leute nah dran sind? Ist es etwas, was zu ihnen gekommen ist? Zu den Leuten, was ist denn das für ein Reich, das hier im Römerbrief so eine wichtige Argumentation annimmt? Lukas 17 von Vers 20. Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man wird nicht sagen, siehe hier oder siehe da, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Er sprach aber zu den Jüngern, es werden Tage kommen, da ihr begehren werdet, einen einzigen der Tage des Menschensohns zu sehen, und ihr werdet ihn nicht sehen. Zeigt das auf, was das Königreich ist, was das Reich Gottes ist, das mitten unter ihnen ist, das bei vielen Leuten nahe dran ist und wo dieser Schriftgelehrte nahe dran war? Es ist Christus selber. Das Königreich, das Reich Gottes, es verbirgt sich in Christus selber. Es verbirgt sich, wie in Matthäus 12, Vers 28, in der heilsamen Wirkung des Heiligen Geistes. Das ist das Reich Gottes. Matthäus 6, Vers 33. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Also das Reich Gottes hat eine eigene Gerechtigkeit, nach der wir trachten sollen. Nach welcher Gerechtigkeit sollen wir trachten? Nach der Gerechtigkeit des Christus. Und genau das ist es, was hier der Text macht. Er stellt diese zwei Kämpfende und besonders den Schwachen auf dieses Podest und sagt, weißt du, kennst du diesen Trick, wie du loskommst von diesem von der Verachtung über deine Widrigkeit, über dein Gutes, was du als gut hinstellst, betrachte das Königreich und worum es in diesem Königreich geht. Und dann zeigt er das auf und legt das aus. Also, sondern, ich lese Vers 17 nochmal, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Warum wird dieser Schwache verlästert? Gerade wegen dem Essen und Trinken, wegen diesem Verzicht und der Kleinlichkeit. Deswegen wird er verachtet. Und hier wird ihm gesagt, hör mal zu, im Reich Gottes geht es nicht um Essen und Trinken. In diesem Königreich, in das du hineingebracht wurdest, sind andere Sachen, auf die du gucken solltest und auf die du aufpassen solltest. Und die werden hier jetzt genannt. Sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Hier spricht er von der imputed righteousness, also die Gerechtigkeit, die dir zur Verfügung gestellt wird. Es geht im Reich Gottes nicht um deine Gerechtigkeit. Du wirst im Reich Gottes dich nicht auf einem Platz finden, neben einem Zöllner und Gott anbeten, ich danke dir, dass ich so und so und so bin und das gemacht bin, sondern im Reich Gottes wirst du zusammen mit dem Zöllner, mit dem Sünder niederfallen und sagen, Herr, meine Gerechtigkeit ist ein dreckiges Kleid. Deine Gerechtigkeit, das ist das, was zählt. Also, er führt uns hin und zeigt, hier geht es um die Gerechtigkeit, hier geht es um den Frieden und die Freude, die ein Kind Gottes erhält, wo er hineinplatziert wird. Wir haben viele Bibelstellen, die uns das sehr schön wiedergeben. Unter anderem natürlich auch die, die wir gelesen haben aus Matthäus 6, Vers 33. Aber ich möchte es nur zusammenfassen mit einer einzigsten Bibelstelle, und zwar aus dem Römer Kapitel 5. Kapitel 5, wir blättern zurück und lesen von Vers 1 bis Vers 5. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, hier ist diese Rechtfertigung, die aus Glauben geschehen ist, nicht durch Werke, damit sich irgendeiner rühmt, es ist durch Glauben ist diese Gerechtigkeit dir gegeben worden. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden. Okay? Aufgrund der Gerechtigkeit bekommen wir Frieden. Darum geht's im Reich Gottes. Du hast Stress mit Gott, du stehst in der Feindschaft, im Krieg mit Gott. Christus durch sein Werk hat dir seine Gerechtigkeit gegeben. Also erstmal ist Gerechtigkeit. Aus der Gerechtigkeit folgt Frieden. Ich lese nochmal. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Und hier übersetzen einige, und anstatt wir rühmen uns, wir, im Englischen King James, we rejoice. Also dieses Rühmen ist ein fröhliches, ein voller Freude erfülltes Rühmen. Ja, deswegen hat King James es gewählt, sofort mit Freude zu übersetzen, also in der wir stehen und wir rühmen, wir freuen uns in der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Ja, wir freuen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt und so weiter. Ihr Lieben, das ist es, worum es in dem Königreich geht. Nicht über die Mitbringsel von uns in das Königreich, sondern über die Herrschaft Christi Jesu, über das, was Gott vollbracht hat, über das, was Gott in deinem Leben tut und über das Wirken des Heiligen Geistes im Leben der Gläubigen, in dem du hineingestaltet wirst in das Bild Christi. Nicht einfach, was ich denke, was ich meine, sondern das, was im Reich zählt. Und das ist das, was ein Kind Gottes, was du bekommst. Verstehen wir jetzt, warum das der Trick ist, wie er aus der Verachtung herauskommt? Der Text sagt weiter, Vers 18, ich beeile mich. Vers 18, wer darin Christus dient, okay? Wer das verstanden hat, wo die Gerechtigkeit zu finden ist, der Friede und die Freude im Heiligen Geist, nicht in dir selbst. Wer verstanden hat, worum es in dem Königreich geht, wer darin Gott dient, nicht mit seinem Besten. Wer in diesen Dingen Gott dient, darin, wer darin Christus dient, was ist dann? Der kommt aus dieser Verachtung heraus. Der ist Gott wohlgefällig. Du willst doch mit diesen Tagen, die du einhältst, mit dem Verzicht, will der Schwache Gott wohlgefällig sein. Er hat gute Absichten. Und er zeigt ihm hier, hör mal zu, wer darin Gott dient, der ist Gott wohlgefällig. Und, jetzt hör zu, und auch von den Menschen geschätzt. Ist er raus aus dieser Verachtung? Wow, hat er dem eins gegeben? und ist auf einmal stark. Also, die Hilfe für den Schwachen, aus der Verachtung herauszukommen, aktiv zu werden, ist wieder auf die Denkweise gerichtet. Er muss wieder zurück zur Schrift, er muss wieder studieren, er muss wieder anfangen zu sehen, was sagt die Schrift, worum gilt das im Reich Gottes? Was ist das Reich Gottes? Was ist die Herrschaft Gottes? Und da kommt er automatisch aus der Verachtung heraus. Also ich lese Vers 18 nochmal. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und auch von den Menschen geschätzt. Wenn du Schwierigkeiten hattest mit der heutigen Botschaft, dann hör dir bitte die davorige an, weil da sind wir darauf eingegangen, dass dieser Text zu den Schwachen gerichtet ist. Wenn du diesen Text nämlich nicht in seinem Kontext lässt, sondern ihn an die Starken richtest, wirst du diese Stellen, diesen Text komplett anders auslegen.